Hier liegt ein Prospekt, Schritte in die persönliche Freiheit. Nur wenn sich jemand gefangen fühlt, dann... So, wenden wir uns auch noch dem Wort Gottes zu. Ich bete erstmal einen Moment. Vater, danke dafür, was wir alles erleben und hören durften. Danke für dein Reden. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du gut bist. Danke, dass wir dich erfahren dürfen und erleben dürfen. Und wir bitten dich, dass du jetzt kommst durch deinen Heiligen Geist, dass du die Herzen öffnest, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, Herr. Dass jeder, der jetzt hier ist, jeder, der diese Worte hört, jeder, der gekommen ist, von dir angerührt wird, die Dinge empfängt und mitnimmt, die du für ihn hast. Dass du jeden in seiner persönlichen, spezifischen Situation abholst und mit ihm weitergehst. Dass du dich Menschen vorstellst, dass du zeigst, dass du der Löser, die einzige Lösung bist für viele Probleme und dass du dich in deiner Güte und in deiner Herrlichkeit erkennen lässt. Amen. So, ich lese zu Anfang mal zwei Geschichten aus dem Wort Gottes. Die erste steht im ersten Buch Samuel, im ersten Kapitel ab Vers 9. Kurz zum Hintergrund, für die Leute, die das nicht so kennen. Das Buch Samuel spielt zur Zeit des Alten Testamentes. Damals war das so, dass das Volk Israel das Volk Gottes war. Die hatten ein Heiligtum und eine gewisse Struktur von Priestern. Und da durften die Leute aus dem Volk Gottes hinkommen und Opfer bringen und beten und anbeten. Dann der kulturelle Hintergrund zu der Zeit, als das spielt, da war das üblich, dass Frauen Kinder bekommen haben. Das hat sich inzwischen nicht geändert, sonst wären wir alle nicht hier. Und das Besondere damals war, wenn eine Frau keine Kinder bekommen hat, speziell keine Söhne, dann hat sie ihrem Mann gezeigt, dass sie ihn nicht liebt. Das war so die Grundeinstellung. Wenn eine Frau ihren Mann liebt, dann gebiert sie Söhne, dann kriegt sie Söhne. Da war jetzt eine Frau, die hieß Hannah, und die hatte ihren Mann extrem lieb, hat aber trotzdem keine Söhne gekriegt. Und deswegen ging sie zu diesem Tempel und hat gebetet. Eines Tages, nachdem sie in Silo, da stand dieses Heiligtum, das ist ein Ort, gegessen und getrunken hatten, da ging Hannah zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli, das war ein ganz wichtiger Priester, der hohe Priester, am Platz neben dem Eingang. Hannah war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab, das heißt, sie schwor einen Eid und sagte, allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Das war so ein Zeichen dafür, dass jemand Gott geweiht ist. Der Priester beobachtete sie, während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil Hannah nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. Musstest du betrunken hierher kommen, wollte er wissen, werde erst einmal wieder nüchtern. Nein, mein Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Dann geh in Frieden, sagte Eli. Der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Gut, man kann die Geschichte für die verschiedensten Dinge verwenden, man kann verschiedene Dinge daraus erkennen. Einmal den Glauben von Hannah oder auch den geistlichen Niedergang. Ja, der Priester sitzt da und erkennt überhaupt nichts, aber wir kommen auf die Geschichte gleich zurück. Ich lese erst noch eine zweite Geschichte. Ich muss es ein bisschen spannend machen und all so eine Sachen. Ne? Die zweite Geschichte steht im Markus-Evangelium im Neuen Testament, im 7. Kapitel ab Vers 24. Jesus ist auf Tournee durch Galiläa. Er geht nach Norden in das Gebiet von Tyrus. Er versuchte zu verbergen, dass er sich dort aufhielt, aber es gelang ihm nicht. Er war also ein bisschen im Stress. Die Leute, wenn sie gehört haben, dass er kommt, dann kamen sie zu ihm. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell. Sofort kam eine Frau zu ihm, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie hatte von Jesus gehört und nun kam sie, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn inständig, ihr Kind von dem Dämon zu befreien. Da sie eine Griechin war, die aus Syrophönizien stammte, sagte Jesus zu ihr, ich muss zuerst meiner eigenen Familie, den Juden, helfen. Es ist nicht richtig, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie erwiderte, das ist wahr, Herr, aber selbst den Hunden unter dem Tisch gibt man die Krümel von den Tellern der Kinder. Damit hast du recht, sagte er. Geh nach Hause, der böse Geist ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als die Frau nach Hause kam, lag ihre kleine Tochter ruhig im Bett und der Dämon war fort. Kennen wir die Geschichte, ne? Schon oft gehört. Ja, die Geschichte, die kann man auch nehmen als Beispiel für Glauben und für was weiß ich. Ein Problem mit diesen ganzen biblischen Geschichten ist, dass wir sie kennen. Wir hören gar nicht mehr, was da steht. Wir nehmen nicht wirklich wahr, was da geschrieben steht. Wir lesen die und ach ja, und dann Jesus und dann sagt diese Frau und dann sagt er und zum Schluss wird alles gut und ist das nicht schön, wie der Herr heilt und wie der Herr freisetzt und befreit. Und wir lesen überhaupt nicht mehr, was da eigentlich steht. Ja, wir müssen uns diese erste Geschichte mal heute in der heutigen Zeit vorstellen, damit wir das Offensichtliche wieder sehen. Ja? Stellt euch mal vor, wir haben hier Haus Gottes, so wie jetzt beispielsweise, und da sitzt unser alleroberster Priester hinten an der Tür und dann kommt eine Frau, die er gar nicht kennt, hier rein und die bewegt die Lippen und er sagt zu ihr, jetzt hör mir mal zu, also steck dir erstmal den Finger in den Hals, damit alles rauskommt und dann gehst du nach Hause und nüchterst dich aus und dann kommst du wieder. Und die Frau sagt dann, was würde die Frau sagen? Heutzutage hier. Was würde die sagen? Würde die sagen hier, nein, mein Herr, du irrst dich, ich habe großen Kummer. Was würde die Frau sagen? Was würden wir sagen? Und tschüss. Hey, hallo, hast du einen an der Waffel? Ich komme hierher, ich bin von Herzen zerbrochen, ich bin völlig fertig und du machst mich so an? Was ist das denn für eine Gemeinde? Was ist das denn für ein Laden? Also, mich hast du gesehen. Tschüss. Die nächste Geschichte ist noch schlimmer. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Herr. Da kommt eine Frau, deren kleine Tochter in Not ist. Die ist von einem Dämon besessen. Die hat Anfälle. Er schadet ihr. Und sie kommt daher und sagt, Meister, hilf mir. Und Jesus sagt, weißt du, warum sollte ich den Hunden helfen? Hey, er bezeichnet sie als Hund, okay? Er sagt zu ihr, das ist aber gar nicht richtig, dass ich dir helfe. Hier sind so viele tolle Leute, die aus meinem Volk stammen und, also, ich meine, du bist ein Hund für mich. Ja? Wir müssen die Geschichten mal wieder so lesen, ohne diese Brille von Heiligkeit und Religiosität, die wir da manchmal aufsetzen, damit wir das Offensichtliche wieder sehen. Ja, stellt euch das Gleiche hier auch vor. Das wäre genau der gleiche Effekt. Kommt jemand rein, bittet um Hilfe und wird abgefertigt mit, du gehörst ja noch nicht mal zur Gemeinde? Also, erst kommen die Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören, dann kommen die, und ganz zum Schluss kommen dann irgendwie so die, also eigentlich ist das, als würde ich jetzt einen Hund von der Straße auflesen. Ja. Wie würden wir reagieren in dem Fall? Doch wieder genauso. Das kann es nicht geben. Das soll der Heiler sein? Das soll der Messias sein? Das soll diese tolle Type sein, der die Liebe persönlich ist? Und tschüss. Würden wir so reagieren? Was hätten diese beiden Frauen erhalten, wenn sie so reagiert hätten? Nichts. Ja. Wenn diese beiden Frauen so reagiert hätten, wie wir reagieren, dann hätten sie nichts erhalten. Hannah, die erste, die hat einen Sohn bekommen. Und bei der zweiten, als sie wieder nach Hause gekommen ist, da war das Kind geheilt. Und wir denken, wenn uns jemand so anspricht, dann sind wir vollkommen im Recht und regen uns auf und würden damit nichts erhalten. Wie ist die Haltung von den beiden? Ich habe die beiden Geschichten ausgewählt, weil sie eine sehr ähnliche Haltung haben. Was ist die Haltung, mit der diese beiden Frauen kommen? Demütig, genau. demütig. Hätten sie diese Haltung der Demut nicht gehabt, dann hätten sie nichts empfangen. Was ist Demut? Ihr merkt schon, es ist heute ein furchtbarer Tag. Wieder voller Fragen, die sich einem spontan in den Weg werfen, wenn man sich's gerade gemütlich gemacht hat. Ich habe hier mal eine Definition, um es euch leichter zu machen. Da müsst ihr dann nur Ja oder Nein sagen. Demut ordnet sich allem unter. Demut hält immer die zweite Wange hin. Demut nimmt Demütigung widerspruchslos und willig, ja sogar freudig entgegen. Stimmt das? Nein? Nein, nicht unbedingt. Nein. Aber wieso? Demut ordnet sich allem unter. Da steht doch, ordnet euch einander unter. Und Demut hält die zweite Wange hin. In dem Wort kommt sogar vor. Demut nimmt Demütigung widerspruchslos und willig, sogar freudig entgegen, weil sie die Demut weiß, das ist die Gelegenheit, um zu wachsen. Ja, ist das nicht so? Nein. Diese Definition von Demut ist religiöser Bockmist. Ganz einfach. Wenn man diese Definition anlegt, aber viele haben die im Herzen so ein bisschen, ja. Oh, da kommt einer und der tritt nicht. Ja, ich muss demütig sein. Viele haben so eine Selbstkasteiungsdemut im Herzen irgendwo oder im Hinterkopf. Und das stimmt nicht. Wenn man sich mal anguckt. Mose steht im Wort Gottes. Mose war der demütigste Mensch, der damals gelebt hat. Und er hat sich hingestellt und hat den Herrschenden, dem gesamten Regierungsapparat eines der mächtigsten Staaten der damaligen Zeit, Paroli geboten. Jesus im Tempel. Jesus ist demütig. Aber im Tempel vertreibt er alle, macht Krach, brüllt rum. Also offensichtlich ist mit dieser Definition von Demut nicht wirklich was Gutes verbunden. Sie stimmt einfach nicht. Ja, ja, ja. Was ist Demut dann? Ich habe mal versucht, das ist gar nicht leicht zu definieren, aber ich habe mal versucht, das aufzuschreiben. Der Demütige weiß, wer er in Christus ist. Er hält nicht mehr von sich, aber auch nicht weniger. Demut äußert sich in Handlungen, das schon, aber ist eine Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung kommt aus der Nähe zu Gott. Der Demütige weiß, wer er in Christus ist. Er hält nicht mehr von sich, aber auch nicht weniger. Demut ist eine der Grunddinge, wenn wir zu Gott kommen. Letztendlich ist es ja so, dass der Mensch rumläuft und das eigene tut und tut, wovon er denkt, dass es richtig und gut ist. Und irgendwann im Punkt, im Leben eines Menschen kommt der Punkt, den Garner vorher beschrieben hat. Der Mensch erkennt, dass er das aus eigener Kraft nicht schafft. Und er kommt zu Gott und er gibt auf. Er demütigt sich. Das ist die Grundvoraussetzung, damit er überhaupt ins Reich Gottes reinkommen kann. Er sagt, ich bin ein Sünder, ich bin alle Wege gegangen. Aber es war fruchtlos, es war sinnlos. Ich bin immer an einen toten Punkt gelangt. Herr, jetzt musst du übernehmen. Und diese Einstellung, diese Haltung, das ist die Voraussetzung und das ist der Beginn dieses neuen Lebens in Christus. Dieser Beziehung zu Gott. Derjenige, der demütig ist, der hält, wenn er diesen Schritt getan hat, aber auch nicht weniger von sich. Das vorher, das war, es gibt eine Stelle im Wort Gottes, da schreibt Paulus, lass dich nicht einfangen von diesen Leuten, die religiöse Regeln einhalten, die einen Anschein von Frömmigkeit haben und von Demut haben, aber eigentlich nur das Fleisch befriedigen. Es gibt solche Regeln. Der Demütige weiß, wer er in Christus ist. dass er 100% bringt. Ja, wir bauen zu 100% das Reich Gottes. Aber Gott legt so viel dazu, dass die 100% dagegen praktisch nichts ist. So. Also der Demütige weiß, wer er in Christus ist. Er hält nicht mehr von sich, aber auch nicht weniger. Demut ist eine Herzenshaltung, die aus der Nähe zu Gott erwächst. Warum sollten wir demütig sein? Aus welchem Grund? So, das wäre der Moment, um aus dieser Starre wieder zu erwachen. Bitte? Es gibt Gnade, ja. Es gibt Gnade. Das ist, wozu sollten wir demütig sein? Es hat Folgen, da kommen wir ein bisschen später drauf. Warum sollten wir demütig sein? Was ist der Grund dafür, demütig zu sein? Ja, es gibt die Stelle, es gibt aber auch andere Stellen, genau. Es ist ein Gebot, es steht in der Bibel. Es steht in der Bibel an verschiedenen Stellen, dass wir demütig sein sollen. Das ist also ein Gebot. Demütigt euch vor dem Herrn. Oder so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. 1. Petrus 5, Vers 6. Also, es ist ein Gebot und das sollte eigentlich dem durchschnittlichen Christen schon ausreichen. Demut hat aber auch noch wesentlich mehr. Demut entspricht einfach dem Wesen Gottes. Der Heilige Geist ist das demütigste Wesen in diesem Universum, würde ich mal sagen. Er hebt niemals die Fahne hoch und sagt, ich. Man tut sich ganz schwer, rauszufinden, wer er eigentlich ist, weil er überall nur Spuren hinterlässt und man aus den Spuren folgern kann, wer er ist und was er tut. Oder Jesus in Jesaja 53, der Sohn Gottes, der in Herrlichkeit war, in Pracht, in Kraft im Himmel. Wir hielten ihn für den Allerverachtetsten. Denn da war keine Spur von Herrlichkeit. So sehr hat er sich gedemütigt. Im Philipperbrief, ab Vers 5 wird es beschrieben. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Also du hast absolut recht. Es hat eine Folge. Ja? Jesus wurde erhoben. Und genauso der Vers, den ich vorher halb vorgelesen habe, demütigt euch, damit Gott euch erhöht. Das hat eine Folge. Aber wenn wir an unserer Demut arbeiten und wenn wir schauen, dass wir demütig werden, dann tun wir nichts anderes als Gott selbst nacheifern. So. Was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut, Übermut. Hochmut, Übermut. Übermut ist eigentlich, kann man auch sein, und trotzdem demütig, glaube ich. Aber Hochmut, gibt es noch ein anderes Wort für Hochmut? Stolz, ja, Stolz. Wer ist der Papa von all denen, die dieses Gegenteil der Demut haben? Wer ist stolz? Wer hat gesagt, ich, du sitzt auf meinem Thron? Satan. Also wenn du Demut als irgendwie so betrachtest, als nicht notwendig, als nebenbei. Wenn du drauf stolz bist, ja, das habe ich jetzt doch, das habe ich ganz gut hingekriegt. Und das auch. Und außerdem bin ich schlau und stark und schön. Dann bist du ein legitimer Nachfolger im Geiste von Satan. Ja? Demut ist nicht ein nettes Add-on, eine nette Sache, die man als Christ zusätzlich haben kann, sondern Demut ist eine Scheide zwischen denen, die zu Gott gehören und denen, die Satan nachfolgen, egal was sie mit dem Mund bekennen. Also, ist Demut wichtig? Essentiell, absolut wichtig. Es gibt andere Bibelstellen, die das besser begründen. Es gibt eine ganze Menge über Demut. aber im Matthäusevangelium vor der Bergpredigt, da, oder bei der Bergpredigt, sagt Jesus ja verschiedene Dinge darüber, wer selig ist und wer nicht. Matthäus 5, Vers 8. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wie kriegt man ein reines Herz? Eigentlich nur durch Demut. Egal was du tust es zu 100% für Gott. Er hilft dir dabei. Du merkst, Gott hat mir geholfen. Du wendest dich vom Bösen ab, dem Guten zu, aber das ist nur möglich dadurch, dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat und am Kreuz gestorben ist. Selig die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und hier, wenn du dich damit beschäftigst, dann siehst du genauso, dass die Scheide zwischen denen, die ein reines Herz haben und denen, die kein reines Herz haben, in der Demut liegt. Fehler machen wir alle. Immer wieder, bis zum Schluss. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Gute Dinge erreichen wir immer wieder. Genauso. Und die Frage ist auch da, wie wir damit umgehen. Schreiben wir die Fehler ihm zu? Ja, hab ich schon wieder versucht. Und die guten Dinge uns? Da. Oder sehen wir, in welchem Kampf wir sind? Jemand könnte sagen, das ist nicht fair. Der, der demütig ist, der kann Gott sehen. Und der, der Gott nahe ist, der wird demütig aus dieser Beziehung. Das ist ein Kreislauf, den ich da sehe. So. Das ist eine Rekordpredigt von der Kürze her. Aber steckt alles drin, was wir für ein gottseliges Leben brauchen. Eigentlich wäre das die Stelle, um Amen zu sagen. Hinterher werde ich dann wieder mit Fragen traktiert. Wie kommen wir zu Demut? Die Antwort ist, das ist die Hausaufgabe. Völlig im Ernst. Du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Es steht einiges im Wort Gottes. Nutze eine gute Konkordanz, das ist die Hausaufgabe. Eine Warnung. Wenn du Gott bittest, Herr, ich bitte, mach du mich demütig. Du siehst hier in dieser Stelle meines Herzens, da bin ich noch stolz. Und da, das widersteht dir auch. Bitte komm du und lass deine Demut über mich hereinbrechen. Was wird dann geschehen? Es gibt zwei mögliche Folgen dieses Gebets. Die eine Möglichkeit ist, Demut fällt vom Himmel. Buck. Das ist die eher unwahrscheinliche. Die zweite mögliche Folge besteht darin, dass Gott dir jede Menge Gelegenheiten zur Verfügung stellt, in denen du demütig sein kannst. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass Gott dir Gelegenheiten über den Weg führt, in denen du Demut beweisen kannst. Da gibt's im Jakobusbrief und an verschiedenen Stellen eine Menge drüber, diese komischen Folgen. Petrus auch, ja. Es passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Und wenn du das bewahrst und das erzeugt das und so weiter. Und zum Schluss kommt Demut raus. Also das nur als kleine Warnung. Demut gehört mit zu den wichtigsten Dingen. Demut und Gottesfurcht sind Zwillinge und die beiden zusammen sind das Wichtigste, was du im Leben entwickeln kannst und entwickeln musst. Es gibt außer der Erlösung keine zweite Sache, die mit so weitreichenden und tiefschürfenden Verheißungen versehen ist, wie Gottesfurcht. Ja? Die Furcht des Herrn und dann kommt irgendwas. Und Demut genauso. Also, sie ist absolut notwendig. Aber die Fußnote sei erlaubt, wenn du darum bittest, dann wird Gott dir Gelegenheiten geben, demütig zu sein. Eben sowas wie, übergib dich erstmal. Wenn du in deiner tiefsten Herzensnot kommst, weil Leute dich verkennen. So,